Info3 im Gespräch, der Podcast zur Zeitschrift.
Hallo zusammen, hier ist wieder der Info3 Podcast, Zeitschrift Info3 aus Frankfurt am Main. Wir stellen unsere Dezemberausgabe vor, wie immer. Ich bin Jens Heisterkamp und neben mir sitzt
Anna-Katharina Demelt.
Und wir haben wieder ein neues Heft für Sie zusammengestellt. Und da es auf Weihnachten zugeht, gibt es natürlich auch einen Beitrag über Weihnachten.
Über Bräuche aus alter Zeit, die vielleicht das Feiern erneuern können. Aber auch über gesunde Ernährung und das Abnehmen.
Passt auch zur Jahreszeit und zu den bevorstehenden Festen.
Ein Porträt über eine Eurythmistin.
Die Andrea Heidekorn, die lange in Alfter gewirkt hat. Und unsere beliebten Kolumnistinnen und Kolumnisten sind auch wieder am Werk. Aber das Eigentliche, was wir heute erzählen wollen,
was jedenfalls für uns stark im Vordergrund gestanden hat,
das ist unser Titelthema, das diesmalige.
Drei unheilige Könige.
Drei unheilige Könige mit Fragezeichen. Welche Könige sind denn das?
Also das sind Elon Musk, Alex Karp und Peter Thiel, die wir gleich noch kurz vorstellen können.
Und was hat es mit den Königen auf sich, die falschen Könige?
Dass sie eine Art von Macht ausüben, die uns eigentlich interessiert hat, uns mal genauer anzugucken. Und auch die Menschen dahinter. Und wir sind da drauf gekommen, vielleicht um das Bekannteste auch gleich vorauszuschicken, durch die Peter Thiel Story, ein Podcast, der im Mai und im Juni erschienen ist und wo in der letzten Folge erzählt wird, dass Peter Thiel durch die Lande reist und über den Weltuntergang und den Antichrist spricht.
Und das sind ja eigentlich sehr geistvolle Themen für sich genommen, religiöse Themen, fast spirituelle Themen. Und dass jemand, der eine solche Bedeutung hat im wirtschaftlichen Leben der heutigen Zeit, aber auch im politischen Leben, ist ja schon ein Phänomen.
Genau. Und Peter Thiel ist ein Investor, der früh reich geworden ist durch den Verkauf von PayPal. Und seither eben so reich ist, dass er eigentlich mitentscheidet, wo sich überhaupt etwas entwickelt. Er tritt für Innovation ein, er tritt für Originalität ein, hat bei all dem aber doch eine bestimmte Tendenz. Wie ist es denn bei Alex Karp und wer, nur kurz äußerlich, um ihn vorzustellen?
Ja, Alex Karp ist ja vielleicht zunächst von diesen drei Prominenten der am wenigsten Bekannte, zumindest hier in Deutschland. Wobei Alex Karp auch eine Beziehung nach Deutschland, genauer gesagt zu Frankfurt auch hatte. Und er spricht auch sehr gut Deutsch, gibt viele Interviews auf Deutsch.
Wie übrigens auch Peter Thiel, der in Frankfurt geboren ist und auch muttersprachlich Deutsch aufgewachsen ist.
Ja. Und Alexander Karp ist ja bekannt geworden als Gründer der Firma Palantir. Und da haben sich ja auch die Wege von Alex Karp und Peter Thiel berührt.
Spätestens. Also Palantir gehört den beiden zusammen. Alex Karp ist der CEO, Peter Thiel ist der Vorstandsvorsitzende. Und die machen da mächtige Geschäfte. Das ist ja weithin durch die Presse gegangen.
Ja.
Und die Frage ist, wie sieht es eigentlich mit dieser Überwachungstechnologie aus und worauf richtet sich das?
Diese Palantir-Technik, die wird ja unter anderem auch schon in Deutschland angewendet. Ein großer Auftrag ist jetzt zuletzt nach Großbritannien gegangen. Und da ist einfach, wenn man das mal ganz von außen sieht, so das faszinierende Bild, dass eigentlich ja Privatfirmen, wie eben Palantir eins ist, ein Softwareunternehmen, wie eine solche Firma eigentlich staatliche Aufgaben weitgehend ersetzt. Und zwar zentrale staatliche Aufgaben, wie eben in diesem Fall die Sorge oder das Kümmern um die Sicherheit der Bürger. Also da wird ja nicht auch nicht irgendwie aus Jux und Dollerei Überwachung betrieben, sondern es geht ja um Gefahrenabwehr, um Terrorabwehr, um Bekämpfung von Kriminalität, organisierter. Und das sind ja alles objektive Herausforderungen. Das muss man ja auch sehen. Also diese Software ist nicht aus purer Menschenfeindlichkeit entstanden, um die Bevölkerung zu ärgern, sondern weil es da einen Bedarf gab. Und da war Alex Karp sicher ein Pionier, der das sehr früh gesehen hat und da eben Mitarbeiter gesucht und gefunden hat, die ihrer Zeit ziemlich voraus so ein Programm entwickelt haben.
Und der dritte im Bunde, Elon Musk, der bekannteste, der reichste Mann der Welt.
Ein Multiunternehmer, muss man ja sagen. Und bei ihm ist man ja meist schnell bei der Hand mit einem Urteil. Nicht nur allein, weil er ein ziemlich auffälliges äußeres Benehmen hat manchmal, sondern weil er auch zum Wahlkampfteam von Donald Trump gehörte eine Zeit lang. Und also er zieht sozusagen zunächst mal fast reflexartig alle möglichen negativen Urteile auf sich. Und unsere Autorin, die sich mit ihm schon lange beschäftigt, hat in dem Beitrag aber mal mehr die menschliche Seite von Elon Musk betont oder überhaupt herausgestellt. Was ist eigentlich sein Selbstverständnis? Was will er mit seinen verschiedenen Firmen? Was steht dahinter?
Und er ist vielleicht der idealistischste von den dreien.
Ja, so seltsam das klingt.
Ja, und er hat auch aus seiner Biografie wird deutlich, dass er sich mit den großen Fragen des Lebens nach dem Sinn des Lebens intensivst beschäftigt hat.
Auch nach dem Sinn der Menschheit.
Auch nach dem Sinn der Menschheit und dem menschlichen Bewusstsein, was sozusagen unbedingt zu erhalten ist.
Ja.
Und auch eben zum Beispiel die E-Mobilität enorm vorangebracht hat mit Tesla und die Bestückung der, da wird es dann schon fragwürdig, des Weltraums mit Satelliten, die aber Internet für die ganze Welt ermöglichen.
Und insbesondere für Länder und Regionen, die überhaupt kein funktionsfähiges Netz haben.
Ja. Und das also bei, wenn man die so ein bisschen jetzt mal aneinander hält, wir erzählen jetzt lauter Sachen, die in dem Heft gar nicht so drinstehen, da finden Sie dann die anderen Informationen, ist Alex Karp eigentlich von zu Hause aus ein linksalternativer Philosoph, könnte man sagen.
Also man kann das nicht alles so leicht auf einen Striemel setzen, ne?
Ja.
Dass das so auf über einen Leisten geht, das funktioniert nicht bei diesen dreien.
Ja.
Die sind sehr unterschiedlich. Und was sie doch gemeinsam haben, finde ich, ist eben zum einen, wie es doch Persönlichkeiten sind, die unsere Zeit enorm prägen, durch ihre Entscheidungen, auch ihre Weitsicht, ihre Intelligenz, muss man schon sagen. Und was aber, das scheint jetzt paradox zu sein, aber das ist mir so aufgegangen bei der Beschäftigung mit Alex Karp, die auf der anderen Seite aber auch irgendwie mehr wie ein Instrument unserer Zeit scheinen. Also wie Gewächse unserer Zeit, die mit einer gewissen Notwendigkeit fast so im Hegelschen Sinne auftreten.
Auf denen ein bestimmter Zeitgeist spielen kann.
Ganz genau. Denn Alex Karp zum Beispiel jetzt, um den nochmal zu nehmen, wäre ja nicht denkbar ohne diesen wahnwitzigen Zuwachs an Daten, die wir so in den letzten 15, 20 Jahren, aber eben beschleunigt eigentlich zu unserer Gegenwart hin und sicher auch noch weiter in die Zukunft hinein haben. Also diese irrwitzigen Mengen an Daten, die durch die elektronischen Medien natürlich kommen. Und das ist ja der Angriffspunkt seiner Überwachungssoftware. Also das sind die Daten, die wir alle produzieren. Sobald wir ein Handy benutzen, produzieren wir Daten. Und ich weiß nicht, ob man das bei Peter Thiel auch so sehen kann, dass er in gewisser Weise einfach was aufgreift, was ja in der Zeit liegt, mit diesen Investitionen.
Also was bei Peter Thiel, der ist von den dreien von Anfang an der konservativste, würde ich sagen, der auch im Laufe seines Lebens dann doch einen recht starken Rechtsruck vorgenommen hat, aber auch der diskreteste. Er ist eigentlich ein Influencer aus dem Hintergrund und hat enormen Einfluss in der Start-up- und der Tech-Szene, aber eben auch in der republikanischen Welt und in der Welt von Reaktionären, die eigentlich den Staat zugunsten der Freiheit abschaffen wollen. Und das ist was, wo die drei auch irgendwie gemeinsam tätig sind. Sie suchen nach anderen Lebensfeldern. Also Thiel hat sich die Staatsbürgerschaft von Neuseeland besorgt für als Plan B, falls die Welt sozusagen untergeht. Musk hat versucht, den Mars zu besiedeln, was er wohl mittlerweile aufgegeben hat, als Alternativplan für die Menschheit. Aber was damit einhergeht, ist eine Zurückdrängung staatlichen Handelns, wie du das mit der Überwachung schon beschrieben hast, wie Thiel das aber auch verfolgt in Bezug auf keine Regulierung. Es sollte überhaupt keine Regulierung mehr geben. Es sollte nur noch liberale Steuern geben. Er ist natürlich gegen Wokeness sehr früh schon gewesen, auch auf eine durchaus intelligente Art und Weise. Aber was irgendwie das durchzieht oder ein Motiv, was das durchzieht, ist den Staat zurückzudrängen. Die Privatisierung staatlicher Souveränität wurde das kürzlich genannt. Und da macht man sich natürlich dann doch Sorgen, gerade wenn es um staatliche Aufgaben wie Sicherheit geht.
Ja, ich frage mich aber gerade, ob wir da nicht manchmal auch so eine sehr deutsche Perspektive haben. Ist mir wirklich eine Frage. In den USA denkt man einfach anders, auch in Bezug auf die Befugnisse des Staates. Ich glaube, da herrscht ja auch in vielfacher Weise auch ein gesunder Individualismus, insofern man auch nicht alles vom Staat erwartet, ganz anders als in Deutschland. Und in Deutschland ist man ja auch dem Staat in gewisser Weise immer noch sehr ergeben, so als Bürger. Niemand würde hier in Frage stellen, zum Beispiel, dass man Steuern zahlen muss, was Peter Thiel aber ja sehr wohl macht.
Ja, wenn es nicht so bei Thiel zumindest mit dem Zungenschlag alle Macht den Unternehmen daher käme. Er stellt sich das so vor, also um das vielleicht kurz in diesen religiösen Kontext einzuordnen, er sieht die Gefahr eines tatsächlichen Weltuntergangs durch Atomwaffen, durch Pandemien, auch durch künstliche Intelligenz, durch Klimawandel. Und das nennt er Armageddon mit der Entscheidungsschlacht aus der Apokalypse. Und dann dem stellt er entgegen einen Antichristen, der auftritt, um das zu verhindern.
Aber mit den falschen Mitteln?
Aber nur durch eine Überregulierung des Staates, durch ein gewaltiges Steuersystem, durch Zentralisierung. Und er nennt das dann, der Weltuntergang führt zu keine Welt. Dieser Antichrist führt zu einer Welt, eine zentralistische Weltregierung, die sozusagen diese Gefahr sieht. Und dagegen möchte er vorgehen. Und soweit man das versteht, auch durch das, was Musk sagt und wie Palantir agiert, kann man sich so ein bisschen erschließen. Die stellen sich das vor, so wie verschiedene, die Staaten werden wie zu verschiedenen Unternehmen. Und werden auch in diesem Sinne geführt von CEOs, die völlig freie Hand haben, die vielleicht nicht unbedingt gewählt, aber eingesetzt werden. Und die Bürger dürfen dann, das ist dann ihr Wahlrecht, entscheiden, in welchem dieser Staaten sie leben wollen.
Ist ja irgendwie auch eine faszinierende Perspektive.
Ist jedenfalls mal was anderes.
Ja, mal was anderes. Und ich sag mal, ich selber möchte so für mich verhindern, dass ich so schnell in Klischees reinkomme, auch so in Klischees dessen, wovor wir angeblich Angst haben müssen und auch Klischees, wen wir jetzt schlecht und böse finden müssen. Und ich denke mal, lass uns doch mal auf die Situation in Deutschland und die Politik und die Handlungsfähigkeit dieser Regierung gucken. Ich meine, solche Zustände wären in keinem guten Unternehmen denkbar. Also Unternehmen, die so geführt wären wie der Staat, der deutsche Staat, die würden einfach untergehen, die würden vom Markt verschwinden. Und insofern wäre es doch
die Anregung,
eine faszinierende Idee zu sagen, ja, wir leben da, wo ein Staat funktioniert.
Ja, und das sozusagen etwas unternehmerischer und auch mit mehr Handlungskompetenz und Durchgriffsmöglichkeiten unter Umständen zu gestalten. Ich glaube, die Frage ist, was steht eben für ein Ziel dahinter? Und das Ziel, was ich da ahne, also gerade Peter Thiel äußert sich dann an den Rändern auch immer nicht wirklich deutlich. Er hält das unscharf, er will seinen guten Ruf nicht aufgeben, aber das Ziel scheint mir eben doch eine Abschaffung des öffentlichen Lebens und auch eine Bevorteilung der Elite zu sein. Also soziale Impulse hört man eigentlich gar keine.
Keiner von den dreien ist in dem Sinne ein Sozialwohltäter.
Elon Musk mit Spuren davon?
Ja, also von den Idealen her, die er verfolgt, also von den Zielen und den Projekten, die er folgt. Aber er ist zum Beispiel überhaupt kein Spender oder so, soweit ich weiß.
Ja. Dann ist vielleicht noch ein wichtiges Motiv, ist das Streben, genauso wie der Versuch, den Mars zu bevölkern, das Streben nach ewigem Leben. Also Thiel fördert
nach
ganz stark...
Nach ewigem physischen Leben.
Ewigem physischen Leben. Thiel fördert ganz stark alle Forschungen, die versuchen zu verstehen, was Gesundheit ist, aber immer unter technologischen, unter Nützlichkeits... Also er hat nicht die Frage, was ist das Leben, so wie wir die manchmal in Info 3 stellen, sondern er hat die Frage, wie können wir Krankheiten vermeiden, wie können wir das Leben verlängern, wie können wir notfalls unser Gehirn auf eine Festplatte laden, damit es dann irgendwann wieder kommt. Und das bringt er auch in Verbindung mit dem Sündenfall und sagt, die Überwindung des Sündenfalls heißt, die Abhängigkeit vom Physischen zu überwinden. Das ist eine interessante Interpretation.
Ja, eine radikale.
Und zwar eben eine radikal-materialistische. Und du schreibst gerade, dir ist gerade was eingefallen.
Nein, das Stichwort, dass das eigentlich sowas wie idealistische Materialisten sind. Alle drei eigentlich.
In gewisser Weise, ja. Und wobei, das ist bei Thiel ganz merkwürdig, der sein Leben lang christlich orientiert, katholisch orientiert ist, auch in die Kirche geht, sich als Christ bezeichnet, wo man aber irgendwie auf dem Feld von Nächstenliebe oder Innerlichkeit oder
Mitgefühl,
davon merkt man überhaupt nichts. Das ist wie so ein schwarzer
Kälte
Fleck.
Eher, ne?
Eher eine Kälte, eine Rigidität. Und das hat uns eben auch dazu gebracht, noch einen vierten Artikel mit einem Herrn, der ganz andere Qualitäten noch hat, hinzuzunehmen, nämlich über Ahriman, eine Macht, die in der Anthroposophie als Verstärkung des Materialismus und den Menschen ans Physische binden gilt. Und da haben wir einen Artikel, der beschreibt, was Ahriman davor hat. Und das ist schon, wir stellen das so nebeneinander, so dass jeder selber sich ein Bild machen
wir sagen
möge.
Jetzt, wir heften keine Etiketten an.
Das machen wir überhaupt nicht. Wir schauen überhaupt stark, wie sind diese Menschen zu dem geworden, was sie sind.
Und ich glaube, wir können auch sagen, wer jetzt sozusagen schon seine Urteile hat und glaubt, man müsse warnen, man müsse mahnen und Gefahr im Verzug. Da gehen wir einfach ein bisschen anders ran.
Aber wir machen aufmerksam.
Wir machen aufmerksam, weil das ist schon eine enorme Zeitsignatur.
Ja, die eben auch uns betrifft, die bei uns landet, früher oder später.
Ja, nein, die ist schon, das ist schon,
da.
Dem kann man ja gar nicht mehr
Palantir
entgehen. Palantir. Wir sehen die Satelliten im Weltall fliegen.
Ja,
ja,
insofern ist unsere Weihnachtsgabe und Weihnachtsausgabe hat einen ungewöhnlichen Schwerpunkt. Es sind auch lange Artikel geworden. Aber
richtig was zum mit Bleistift oder Textmarker lesen, würde ich mal sagen.
Wir hoffen, Sie haben die Zeit über Weihnachten. Das Januarheft wird dann wieder mehr wie gewohnt in Info 3 konstruktiver Manier. Und hier wollten wir einfach mal wirklich hingucken und sehen und offenlegen, was sich da eigentlich tut.
Ja, und deshalb haben wir es ja auch unter dieses einprägsame Bild gefasst, also diese Titelformulierung der drei falschen Könige.
Ja, unheilig.
Genau.
Wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre.
Gute Lektüre und freuen uns auf Kommentare,
ja.
Briefe, Reaktionen, wie Sie das erleben.
Frohe Adventszeit, Weihnachtszeit und einen guten
Dank wieder.
Bis dann wieder.
Produziert von der Info3 Verlagsgesellschaft Brüll und Heisterkamp KG.